Liebe Geschwister, das Thema, womit wir uns heute Morgen beschäftigen, ist im Grunde ein Thema der Buße. Freilich verbindet man mit diesem Wort Buße völlig falsche Vorstellungen, als ginge es um eine Selbstbestrafung, als ginge es lediglich um Reue wegen der Folgen der Sünde. Buße hat es eigentlich damit zu tun, dass wir Gott rechtfertigen. Verstehen Sie dies bitte recht, dass wir Gott Recht geben in seinem Urteil über unser Leben und über unsere Sünde. Und so gesehen werden wir erst dann von Gott gerechtfertigt, wenn wir zuvor ihn gerechtfertigt haben. Das hebräische Wort für Buße, Teshuah, heißt eigentlich Umkehr, ja sogar manchmal Heimkehr. Und das ist nun etwas ganz Wunderbares, was uns aus all den negativen Zusammenhängen herausreißt, die vom Mittelalter mit diesem Wort Buße verbunden sind. Heimkehr zu dem lebendigen Gott. Da denke ich an das Wort des Apostels Paulus. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr führt, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Wir wollen heute Morgen aus dem Propheten Hosea Heimsuchungsworte Gottes des Vaters hören, an den verlorensten Sohn unter allen Stämmen Israels, nämlich an Ephraim. Ephraim ist der verlorenste unter allen 12 Stämmen, denn er war ja der Götzendienerischste aller Stämme. Und diese Worte, die uns dort begegnen, sind Worte mit bildlichen Vergleichen. Gleichsam, als ob wir in dem Bilderbuch Gottes blätterten, so soll es heute Morgen sein, dass wir etliche Zusammenhänge uns vor Augen führen. Nach dem Befehl des Apostels Paulus habe ein Muster gesunder Worte. Heute Morgen dann ein Muster gesunder Worte, die zur Buße leiten wollen, zur Umkehr oder zur Heimkehr. Ich will es so halten, dass ich dann jeweils nach einem Wort auch einen Liedervers lese, der dazu passt. Denn wir haben ja in unseren Gesangbüchern wunderbare Lieder aus den vergangenen Jahrhunderten, die uns immer wieder erfreuen. Das erste Wort, das ich lesen will, finden wir in Hosea 6, Vers 4. Es lautet: Was soll ich noch an dir tun, Ephraim? Was soll ich dir noch tun, Juda? Weil eure Frömmigkeit wie die Morgenwolke ist und wie der Tau der Frühe dahinschwindet. Gott bemüht sich also um den abtrünnigen Stamm Ephraim, der im Götzendienst verharren will. Was soll ich dir noch tun? Gott überlegt, was für Maßnahmen er noch hat. Wir haben gestern über diese verschiedenen Erziehungsmaßnahmen Gottes gesprochen. Ephraim und Juda stehen hier im Brennpunkt seiner Überlegungen. Nun wird die Frömmigkeit Israels verglichen wie eine Morgenwolke und wie der Tau. Eine Morgenwolke kann durchaus etwas Verheißungsvolles sein. Auch der Tau. Ich denke hier an das Gebet des Propheten Elia, als er nach 3,5 Jahren der Dürre, die uns erinnern an die 3,5 Jahre der Herrschaft des Antichristen, der eigentlichen Herrschaft des Antichristen, auf dem Berge Karmel um Regen gebetet hat. Er hat sich 7-mal niedergebeugt und hat sein Haupt zwischen seine Knie getan und hat nach Regen geschrien. Und da war sein Knabe bei ihm, sein Knecht, sein Diener, und er musste jedes Mal nach jedem Gebet Ausschau halten, ob da eine Wolke sei. Und er kam jedes Mal zurück: Da ist nichts, da ist nichts. Und als dann Elias zum siebten Male betete, da kam der Knecht schreiend zurück. Eine Wolke wie eines Mannes Hand. Da regnete es in Strömen, als dann der ganze Himmel sich verdunkelt hatte. Das kann sehr verheißungsvoll sein, eine solche Wolke. Auch der Tau, der in der Nacht fällt. Ich möchte einmal ein anderes Wort aus Hosea lesen, nämlich Hosea 6. Der endzeitliche Ruf Israels zur Umkehr. Vers 1. Kommt und lasst uns zu Jehova umkehren, denn er hat zerrissen und wird uns heilen. Er hat geschlagen und er wird uns verbinden. Er wird uns nach zwei Tagen wiederbeleben. Nach zwei Gottesjahren, Tagen, am dritten Tage uns vollends aufrichten, und so werden wir vor seinem Angesichte leben. So lasst uns Jehova erkennen, ja, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis, sein Hervortreten, nämlich aus der unsichtbaren Welt des Lichtes. Sein Hervortreten ist so sicher wie die Morgendämmerung, und er wird für uns kommen, wie der Regen, wie der Spätregen, der die Erde benetzt. Ein verheißungsvolles Geschehen. Und ebenso das schöne Wort aus Jesaja 26, dem Kapitel über die Totenauferstehung Israels und die geistliche Neubelebung Israels, wo es dann in Jesaja 26 am Ende heißt, als Wort Gottes, deine Toten werden aufleben, mein Leichnam wieder erstehen. Wachet auf und jubelt, die ihr im Staube lieget. Denn ein Tau der Lichter ist ein Tau, und die Erde wird die Toten, die Toderschlaften, gebären oder auswerfen in der Auferstehung. Aber zuvor geht eben dieser Tau der Lichter. Dieser Tau, das ist eine Belebung in der Nacht, durch mehrfache Erleuchtungen Israels in der letzten Jahrwoche, der diese Neubelebung, ja sogar die Totenauferstehung Israels, einleitet. Also etwas Verheißungsvolles. Was soll ich dir noch tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Juda? Weil eure Frömmigkeit wie die Morgenwolke ist und wie der Tau. Das wäre doch etwas Schönes. Man hat heute gelernt, jedenfalls die Israelis haben das gelernt, den Tau zu sammeln in der Wüste Negev, nach der alten Methode der Nabatäer. Sie haben Rinnen gebaut und Mulden, in denen sich der Tau sammelt und der dann genügend ist, um die wenigen Kulturpflanzen der Wüste, etwa die Bäume bei der Aufforstung, zu bewässern. Ein erstaunliches System. Lesen Sie einmal in der Heiligen Schrift nach, was dort über den Tau, der das Köstlichste des Himmels genannt wird, gesagt wird. Der Tau, der in der Nacht fällt, prophetisch gesehen, in der Nacht der gegenwärtigen Weltzeit. Ja, ist das nicht etwas Wunderbares, eine Frömmigkeit zu haben, wie die verheißungsvolle Morgenwolke und wie der Tau? Aber hier ist es eine Frömmigkeit, die Frühe wieder verschwindet. Die Wolke löst sich auf, der Tau trocknet aus. Beide sind nicht dauerhaft, beide bringen nicht Regen und Fruchtbarkeit dem Lande, das Gott kultivieren möchte und dessen Frucht er gerne essen möchte. Der glühende Wüstentag kommt und verdorrt alles. So gibt es auch viele, viele Gotteskinder, die einen verheißungsvollen Anfang gemacht haben in ihrem Glaubensleben, sodass man sagen könnte von manchem, das wird einmal ein Großer im Reiche Gottes, ein Diener Jesu, einer, der das Herz auf dem rechten Fleck hat. Und dann schwindet alles dahin wie eine Wolke, die sich zerfasert, wie der Tau, der von der heißen Wüstensonne aufgesogen wird, und es bleibt nichts mehr zurück. Und der Acker Gottes bringt nur Dornen und Disteln, die für die Verbrennung bestimmt wären. Es ist schon ein ernstes Wort, aber wir dürfen trauen und vertrauen auf die Geduld Gottes, von der Apostel Jakobus spricht in Kapitel 5 von Vers 7 an. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Ackersmann, und das ist Gott selbst, wartet auf die köstliche Frucht des Landes Israels. Und er hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen des Heiligen Geistes empfange. Habt auch ihr Geduld, befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Wir singen, und das werden wir auch am Ende tun, das schöne Lied: Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft. Wie der Weinstock seinen Reben zuströmt, Kraft und Lebenssaft. Und nun blättern wir weiter im Propheten Hosea und lesen aus Kapitel 7, Vers 4 bis 7. Sie sind Ehebrecher allesamt, gleich einem Ofen vom Bäcker geheizt, der zu schüren aufhört vom Kneten des Teiges an bis zu seiner Gärung. Am Tage unseres Königs machen sich die Fürsten krank von der Glut des Weines. Er streckt seine Hand aus mit den Spöttern, denn sie haben ihr Herz wie einen Ofen ihrer Antlitz nahegebracht. Ihr Bäcker schläft die ganze Nacht. Am Morgen brennt jener wie ein flammendes Feuer. Sie allesamt glühen wie ein Ofen und verzehren ihre Richter. Alle ihre Könige sind gefallen. Niemand unter ihnen ruft mich an. Wieso kann der Bäcker schlafen? Er hat den Ofen angeheizt. Ich war einmal im Urlaub in einem Quartier, wo ein schöner Kachelofen stand. Und wir haben dann am Abend mit dem Holz der Leute dort selbst ein wenig geheizt, bis etwas Glut in dem Ofen entstand. Und dann haben wir, nachdem die Glut erloschen war, den Ofen zugeschraubt. Und wir hatten die ganze Nacht, selbst im Winter, eine wohltuende Wärme. Und selbst am anderen Morgen war der Kachelofen noch warm. So ist das hier auch bei dem Backofen dieses merkwürdigen Bäckers, der uns genannt wird. Er schürt das Feuer. Er heizt ein flammendes Feuer, und wenn dann die Glut da ist, tut er noch ein letztes, er setzt den Teig an, den Sauerteig, und überlässt ihn der Gärung. Und wenn er am anderen Morgen nach seinem Schlafe aufgestanden ist, dann hat er noch die volle Hitze und kann das Brot ausbacken. Hier in diesem Wort ist vom Ehebruch Israels die Rede. Und dieser Ehebruch des Weibes Israel, das zur Hure geworden ist, im Götzendienst, ist religiöse Hurerei. Sie wissen vielleicht etwas aufgrund der Heiligen Schrift von dem Höhendienst in Israel, wo man auf den Höhen Israels Götzenheiligtümer errichtet hat, sonderlich für die Astarte. Und mit diesen religiösen Götzendiensten des Baal und der Astarte war auch immer sexuelle Abartigkeit verbunden. Und deshalb heißt es nicht in Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von denen mir Hilfe kommt, sondern ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Nicht von den Bergen. Religiöser Götzendienst und religiöser Ehebruch. In Johannes 7, am letzten Tage, Halbfeiertage des Laubhüttenfestes, es war der achte Tag, bringt man ein ehebrecherisches Weib zu Jesus. Und die Pharisäer versuchen ihn, sie wollen wissen, was tut er jetzt. Verurteilt er das Weib zur Steinigung, wie es das Gesetz Jehovas gebietet. Und sie müssen bedenken, Jesus Christus ist ja der Felsen Israels. Der Gott und Heilige Israels, der am Berge Sinai selbst dieses Gesetz erlassen hat. Er ist also auch der Richter, der dieses Gesetz zu interpretieren vermag. Was tut er jetzt? Oder geht er hin in seiner Sünderliebe und spricht dieses Weib frei? Dann hätte er das Gesetz gebrochen. Das Wort des lebendigen Gottes an Israel. Wirklich eine Falle, die sie ihm gebaut haben. Merkwürdigerweise haben sie den ehebrecherischen Mann nicht mitgenommen. Die Frau wurde ja auf frischer Tat ertappt. Und da schreibt der Herr Jesus zweimal auf die Steinplatten der Tempelhalle, in der er saß. Nicht in den Sand, wie man immer wieder sagt, weil es eine Prophetenstelle gibt, ich habe euch in den Sand geschrieben. Ich stelle Ihnen einmal die Frage, warum hat er denn zweimal geschrieben? Und als er beim zweiten Male geschrieben hatte und Ihnen die Frage stellte, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf diese Frau, da gehen sie allesamt hinaus, vom Ältesten bis zum Jüngsten. Nicht etwa deshalb, weil sie alle in der wortwörtlichen Bedeutung Ehebrecher gewesen wären. Die Pharisäer waren teilweise sehr moralisch hochstehende Leute. Das hat einen anderen Grund. Und nun darf ich Ihnen einmal eine Auslegung weitergeben, die hat Professor Michel einmal gesagt. Das steht nicht in der Heiligen Schrift, aber es leuchtet ein. Jesus habe beim ersten Mal auf die Steintafeln in ähnlicher Weise, wie Gott auf die Steintafeln des Gesetzes schrieb, das erste der Gebote der ersten Tafel geschrieben. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und beim zweiten Male habe er das erste Gebot der zweiten Tafel geschrieben, und zwar nach jüdischer Zählung, du sollst nicht Ehe brechen. Und da wussten sie Bescheid, Ehebruch Israels, der so oft in den Propheten gegeißelt wird, da gehen sie hinaus. Und der Herr Jesus als der Richter und Gesetzgeber Israels, aber auch als der, in dem die ganze Menschenfreundlichkeit und Güte des Vaters erschienen ist, sagt zu dieser Frau, hat dich niemand verurteilt? Dann verurteile ich dich auch nicht. Gehe hin und sündige von nun an nicht mehr. Was ist das für ein merkwürdiger Bäcker, der den Ofen zu einer Dauerglut bringt, der immer wieder Holz nachschiebt, bis der ganze Ofen voller Hitze ist? Man kann ja auch das Umgekehrte tun, dass man kein Holz mehr nachschiebt. Denn nach Sprüche 26,20 erlischt das Feuer, wenn es einen Mangel an Holz gibt. Ich möchte hier einmal ein offenes Wort sagen zum Thema Ehebruch und Hurerei. Wir leben in einer Zeit, wo der Ofen der Sexualität permanent mit neuem Material befickt wird, wo immer wieder Holz nachgelegt wird. An allen Ecken und Enden werden wir überschwemmt mit der Aufforderung zu ungehemmter Sexualität auf dem Boden der Selbstverwirklichung, wie man das heute sagt. Das im Radio ist, im Fernsehen, in der Werbung, in sämtlichen Zeitungen, die es gibt. Was soll man da tun? Soll man sich als junger Mensch die Augen zubinden? Es gibt nur eine Möglichkeit. Nicht beständig Holz nachschicken. Liebe Brüder, aber auch liebe Schwestern, wir leben in einer Zeit, wo auch die Frauen allmählich sexuell immer aktiver werden, wo der Ehebruch oft auch von Frauen ausgeht. Legt kein Holz nach. Legt kein Holz nach. Wo es an Holz mangelt, da erlischt das Feuer. Dieser Bäcker, ich darf das einmal so sagen, das ist der Baal Peor, jener Götze, der Meister der Eröffnung, der Meister des Aufschlitzens. Das ist ja der Gott, den Biliam angerufen hat und der über die Söhne Israels durch die Töchter der Moabiter ein solches Verderben brachte durch Hurerei, dass 23.000 Männer und 1.000 Älteste getötet werden mussten in einer Plage, in einem Schlag Jehovas. Biliam, jener Prophet, der in einer Mischung zwischen Licht und Finsternis stand. Wenn der Ofen einmal Glut hat, dann geht auch der Teig auf. Dann gärt er und wird schließlich und endlich ausgebacken. Ich möchte dazu Jakobus 1 lesen, von Vers 13 an. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst versucht auch niemanden zum Bösen. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. So wird das Brot des Baal Peor ausgebacken. Wir beten mit dem Lied, entdecke alles und verzehre, was nicht in dir, in deinem Lichte rein. Wenn mir es gleich noch so schmerzlich wäre, die Wonne folget nach der Pein. Du wirst mich aus dem finsteren Alten in Jesu Klarheit umgestalten. Und da gewinnt auf einmal das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, nach dem Hebräischen einen anderen Wortlaut. Denn es kann auch übersetzt werden als eine Verheißung, wie ein jedes Gebot. Es kann heißen, du wirst nicht Ehe brechen. Gott wird das Ziel erreichen, mit dir und mir und mit seinem Volke Israel. Kapitel 7, Vers 8. Ephraim vermischt sich mit den Völkern. Ephraim ist wie ein Kuchen geworden, der nicht umgewendet wurde. Hier ist etwas deutlich von dem Gesetz der Vermischung. Wir wissen, dass dieses Gesetz der Mischung im Gesetz Jehovas immer wieder angesprochen wird. Wenn Sie in eine jüdische Küche gehen, werden Sie Töpfe finden, für Milch und Milchprodukte, aber auch Töpfe für Fleisch. Und diese Töpfe müssen gesondert bleiben. Denn der Herr hat geboten, du sollst das Fleisch nicht kochen in der Milch seiner Mutter. Oder denken wir an das Gesetz, wonach beim Erzeugen von Kleidungsstücken keine Wolle mit Leinen vermischt werden durfte. Die Dinge wurden immer sauber getrennt. Das Gesetz der Entmischung ist ein biblisches Gesetz. Oder denken wir an 1. Mose 1 bei der Schöpfung, wo Gott die Finsternis von dem Licht schied. Und er nannte die Finsternis Nacht und das Licht nannte er Tag. Er möchte keine Dämmerungszone, keine permanente Dämmerung. Oder denken wir an den Propheten, den ich schon erwähnt habe, Biliam mit seiner Mischprophetie. Und wir haben auch in unserer Zeit viele Grauzonen, liebe Geschwister, wo sich Licht mit Finsternis mischt, dämonischer Geist wie dem Geist, der beansprucht, Geist Jesu zu sein. Dieser Biljan, der sich rühmte, geöffneter Augen zu sein, sagt auch von sich, ich bin einer, der da hinfällt. Da denken wir an die Toronto-Welle, die heute läuft, wo man nicht auf das Angesicht fällt in Buße und Beugung, sondern auf den Rücken. Scheinbar wird getroffen wie von einem Stromschlag, aber nicht durch den Heiligen Geist. Heiligung ist so gesehen Scheidung. Heiligung ist Entmischung, nicht Vermischung. Da denken wir an das erste Wort, an 2. Korinther 6, das wir alle kennen, von Vers 14 an. Seid nicht in einem ungleichen Joche mit Ungläubigen. Welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Welche Gemeinschaft könnte das Licht mit der Finsternis haben? Welche Übereinstimmung könnte zwischen Christus und Belia bestehen, zwischen dem Christus und dem Satan? Welches Teil kann ein Gläubiger mit einem Ungläubigen haben? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Heiligung heißt Entmischung. Ephraim vermischt sich mit den Völkern. Ephraim ist wie ein Kuchen geworden, der nicht umgewendet wurde. Die Frauen wissen ja, wie das ist, wenn ein Kuchen oder eine Torte gebacken wird. Ich schaue da auch manchmal zu. Meine Kochkünste, die reichen gerade so weit, dass ich Wasser kochen kann und Kaffee und vielleicht auch noch Bratkartoffeln und Pellkartoffeln. Aber beim Kuchen, da hört es auf. Da wird das Kochbuch studiert, da werden die Zutaten bereitgestellt, da wird geknetet und gerührt und gerollt. Und da wird der Kuchen schließlich und endlich bei der richtigen Hitze in den Backofen gegeben. All diese Mühewaltung, die wir auch im Irdischen haben, hat auch Jesus mit uns. Es ist die Mühe Gottes in Christo Jesu. Was haben wir schon alles empfangen durch das Wort Gottes, das uns verkündigt wird? Wie viel Mühe hat der lebendige Gott aufgewendet bei der Erstimmung dieses Wortes in Jahrtausenden, bei der Deutung und Verkündigung dieses Wortes, bei der Auslegung des Wortes Gottes oder durch die Sendung seines Heiligen Geistes, der uns dieses Wort lebendig macht und der in uns an unserem Herzen arbeitet, der uns vor Gott vertritt mit unaussprechlichen Seufzen, weil er in uns den Niedrigkeitsweg gehen muss und wir ihn so oft betrügen. Wie sind wir so oft gesegnet worden durch die Lieder, die uns zugewachsen sind in der Geschichte der Gemeinde Jesu oder durch die Schriften der Väter, die wir gelesen haben, durch ihre Zeugnisse, durch ihre Seelsorge, durch die Seelsorge von Brüdern. Wie oft hat uns Gott vergeben, nicht nur 70 mal 7 mal, sondern wie dies zahlensymbolisch bedeuten soll, unendlich oft. Unendlich oft. Der Kuchen wurde sorgfältig vorbereitet, aber dann wurde er nicht rechtzeitig umgewendet in der Buße und er ist angebrannt und wir sind dann schließlich kein Wohlgeruch des Lebens zum Leben mehr, kein Wohlgeruch Christi, sondern ein Gestank. Ungenießbar für die Gemeinde Jesu, ungenießbar auch für die Welt. Da kann nur eines helfen, dass der Kuchen rechtzeitig gewendet wird in der Feuerhitze der Leiden, der Trübsal, der Gerichte, der Züchtigung Gottes, der Ängste und Demütigungen. Und manchmal muss Gott sogar zulassen, dass wir wie Petrus fallen. Damit wir endlich Buße tun und zum Heil kommen. Der Kuchen muss gewendet werden. Ephraim vermischt sich mit den Völkern. Ephraim ist wie ein Kuchen geworden, der nicht umgewendet wurde. Wir singen, ich bin nicht wert all deiner Treue, du treuer Gott, mein höchstes Gut. Du offenbarst sie stets aufs Neue und hältst mich fest in deiner Hut. Ja, was ich habe, was ich bin, das weist auf deine Treue hin. Kapitel 7, Vers 9. Ephraim hat graue Haare bekommen. Und er weiß es nicht. Er merkt es noch nicht einmal. Die Hoffart oder die Eitelkeit Israels zeugt ihm ins Angesicht. Sie kehren nicht um zu Yahweh, zu Jehova, ihrem Gott. Eitelkeit. Der Apostel Paulus ermahnt uns ja, dass wir nicht eitler Ehre nachjagen sollten. Und diese eitle Ehre ist nach dem Grundtext ein Mangel an Herrlichkeit, ersetzt durch Ersatzhandlungen und Ersatzstoffe. Was soll dieses merkwürdige Bildwort Gottes bedeuten? Da haben wir zum ersten den Hochmut eines eitlen, aber alt gewordenen Playboy. Sie wissen, was ein Playboy ist. Der sich in Mode, in Verhalten, in Redeweise kritiklos wie ein Halbstarker gebärdet. Wie ein 18-Jähriger. Er bekennt sich nicht zu seinem Alter. Er hat graue Haare bekommen, aber er weiß es nicht. Er will es nicht wissen. Solche Leute findet man auch auf der Kanzel, die dann etwa sagen, Jesus sei unheimlich toll und irre gut, um sich den jungen Leuten in ihrer Sprache anzubieten. Aber Jesus ist weder toll, noch ist er irre, noch ist er unheimlich. Das sind Gespenster. Durch die Schleusen unserer Sprache baut die Finsternis so etwas auf, was wir eine fromme Bildzeitungssprache nennen könnten. Da sehen wir nun diesen alten Mann, der in Jeans herumläuft, aufgeschnitten an den Knien, mit einer tollen Lederjacke, mit Ringen in den Ohren und in der Nase, und der sich anpasst. Und er meint, auf diese Weise kann man junge Leute gewinnen. Und er macht sich im Grunde nur lächerlich damit. Wir sollten uns auch zur Würde des Alters bekennen und zu unserem Alter, ohne dass wir deshalb vergreifen müssen. Wir dürfen in unserem Herzen jung bleiben. Lesen Sie einmal nach, was die Sprüche sagen über die grauen Haare und über diejenigen, die graue Haare haben. Ephraim hat graue Haare bekommen und er weiß es nicht. Die Hoffart Israels zeugt ihm ins Angesicht. Sie kehren nicht um zu Jehova, ihrem Gott. Das kann aber auch bedeuten, da ist geistliches Altern statt der ersten Liebe. Da ist auf einmal keine Kraft, keine Freude mehr, sondern nur noch alles matt und grau, in einer permanenten Resignation und Müdigkeit. Und da ist keine Freimütigkeit mehr. Geistliches Altern. Dieser Mann hat nämlich vergessen, sich im Spiegel zu betrachten. Sonst hätte er ja seine grauen Haare gesehen. Und wenn sich Ephraim im Spiegel des Wortes betrachtet hätte, wie auch wir es tun sollen, dann hätte er bald bemerkt, dass die Frische der geistlichen Jugend aus ihm entschwunden ist und dass vieles verloren gegangen ist von der Freude, die er einstmals in Christo besessen hat. Ich möchte Ihnen einmal ein Beispiel sagen. Wenn Sie einen Frosch in eine tiefe Schüssel setzen, mit lauwarmem Wasser, sodass er an den Wänden nicht mehr heraus kann, dann können Sie ihn in diesem Wasser, wenn Sie es auf die Heizplatte setzen, zu Tode kommen. Allmählich wird das Wasser wärmer und wärmer, bis dass es schließlich kocht. Wenn Sie aber einen Frosch in heißes Wasser setzen, dann springt er sofort wieder heraus. Was soll das heißen? Es gibt eine heilige Gewöhnung zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Eine geistliche Wachheit in Scharfsinnigkeit, von der der Hebräerbrief spricht. Es gibt aber auch eine unheilige Gewöhnung an Prozesse der Sünde und des Weggehens von Jesus. Es steht einmal im Worte Gottes, deine Jugend erneuert sich wie die des Adlers. Ich möchte Ihnen die Frage stellen, erneuert sich denn die Jugend des Adlers? Nein. Und weil Gottes Wort keine Irrtümer enthält, steht das auch gar nicht da, sondern es heißt wörtlich, deine Jugend erneuert sich wie der Adler. Wie erneuert sich denn der Adler? In der Mauser. Wir hatten früher Wellensittiche, und wenn diese Wellensittiche die Mauser hatten, dann war das ein kläglicher Anblick. Und sie saßen dann wie ein gerupftes Suppenhuhn auf der Stange und waren auch ziemlich krank und dürftig. Unsere geistliche Jugend kann sich erneuern in einer solchen Durchgangssituation, in einer geistlichen Mauser, indem wir wirklich ins Gericht mit uns gehen, indem Gott uns in eine Zeit der inneren Anspannung und der Fragestellung gibt, in eine Zeit der Drangsal und der Züchtigung. Ich möchte dazu lesen 2. Korinther 4, 16, damit wir das auch glauben, dass es eine geistliche Erneuerung geben kann. Es ist jenes wunderbare Wort, wo es heißt, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt und wir graue Haare bekommen oder bald überhaupt keine mehr haben, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere, der Mensch des Geistes, Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über alle Maßstäbe hinausgehendes, überschwängliches, ewiges Vollgewicht an Herrlichkeit. Uns, die wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ewig. Psalm 92 geschrieben steht von solchen Menschen, bei denen der innere Mensch des Geistes erneuert wird, auch im Alter, auch wenn sie graue Haare haben. Psalm 92, Vers 12 und folgende. Der Gerechte wird sprossen wie der Palmbaum, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Die gepflanzt sind in dem Hause Jehovas, werden blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Greisenalter sprossen sie, sind saftvoll und grün, um zu verkünden, dass Jehova gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist in ihm. Von ihm, dem Vater des Lichtes, kommt nur gutes Geschenk und vollkommene Gabe. Weil es bei ihm keine Wesensveränderung noch eines Lichtes Wechsels Schatten gibt. Erwähle mich zum Paradies und lass mich bis zur letzten Reis an Leib und Seele grünen. So will ich dir und deiner Ehe allein und sonstem keinem mehr hier und dort ewig dienen. Nun Hosea 7, Vers 11 bis 12. Ein weiteres Wort zur Heimkehr. Ein Wort Gottes, das uns zur Buße führen will. Hosea 7, 11 bis 12. Und Ephraim ist wie eine einfältige Taube geworden, ohne Verstand. Sie rufen Ägypten an, sie gehen nach Assyrien. Das heißt, sie machen Bündnispolitik mit den Mächten dieser Welt, weil sie dem lebendigen Gott nicht mehr vertrauen. Sobald sie hingehen, werde ich mein Netz über sie auswerfen, wie das Gevögel des Himmels werde ich sie herniederziehen. Ich werde sie züchtigen, gemäß dem, was ihrer Gemeinde verkündigt worden ist. Und auch wir werden gerichtet nach dem Maße unserer Erkenntnis, nach dem, was wir an Verkündigung des Wortes Gottes gehört haben. Ephraim ist wie eine einfältige Taube geworden, wie eine verlockte Taube, kann es auch heißen, ohne Verstand. Man weiß heute vieles von dem Wunder der Vogelorientierung. Die Küstenseeschwalbe legt Jahr für Jahr 30.000 Kilometer zurück, um von den Gegenden des Nordpols zum Südpol zu fliegen. Und sie hat vorher bis aufs letzte Gramm sich genau das Maß an Körperfett angeeignet, das für diese Reise ausreichend ist. Es sind Wunder. Oder man hat Versuche gemacht. Man hat in einem Planetarium, das heißt in einer Kuppel mit einem künstlichen Sternenhimmel, den Himmel Chinas an die Kuppel gespiegelt, den Sternenhimmel Chinas oder meinetwegen Australiens, der ja ein ganz anderer Sternenhimmel ist als der unsere. Und dann hat man Goldregenpfeifer in dieser Kuppel kreisen lassen. Und diese Vöglein orientieren sich ja nach den Sternbildern. Das hat nicht nur Hiob getan, sondern das tun auch die Vögel. Und dann waren sie irregeleitet. Man hat dann die Kuppel geöffnet. Die Vöglein flogen hinaus, drehten 3 oder 4 Runden zur Orientierung und zogen dann in genau der richtigen Richtung, in ihrer Zugrichtung von dannen. Diese 4 Runden, die sie am Himmel vollzogen, genügten, dass sie sich aus ihrer Verirrung wieder an unseren Sternenhimmel, den sie kannten, orientierten. Die Tiere sind also klüger als wir, als die verlockte Taube Ephraim. Man hat sich lange gewundert, warum die Tauben, die Brieftauben, immer wieder zu ihren Schlägen zurückfinden. Man dachte, sie würden sich orientieren an Kennmarken der Erde oder an Küstenlinien, wie es ja tatsächlich manche Vögel tun. Dann hat man einen Versuch gemacht. Man hat ihnen die Augen zugeklebt, hat sie dann emporgelassen, und sie fanden, sagen wir einmal, eine Strecke von 100 Kilometern hinweg zu ihrem Schlag zurück, zu ihrem Heimatschlag, mit verklebten Augen. Und da hat man etwas festgestellt. In den Knochen dieser Vögel sind magnetische Partikelchen, die auf die Magnetlinien der Erde ansprechen. Und so können sich diese Vögel an den Magnetlinien des irdischen Magnetfeldes orientieren. Was sind das für Geheimnisse? Ich könnte Ihnen jetzt noch vieles erzählen. Ich möchte deshalb Psalm 84, Vers 3 lesen. Selbst der Sperling hat ein Haus gefunden. Und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegt. Die Schwalbe nach dem Hebräischen, die Zielbewusste, die Freischweifende. Deine Altäre, Jehova, der Heerscharen, mein König und mein Gott. Das soll nun nicht heißen, dass die Schwalben im Tempel von Jerusalem an den Schlachtopferaltären gebrütet hätten. sondern das soll bedeuten, so wie die Vögel ihren Brutort finden zur Erzeugung neuen Lebens, so sollte unsere Seele zu Hause sein an dem Lebensort der Lebensquelle und der Lebensstätte Gottes, dem Altar Gottes, wo wir auch unseren Leib zu einem Gott wohlgefälligen, lebendigen Schlachtopfer darbringen können, in einem wortgemäßen Gottesdienst. Was für ein schönes Wort. Selbst der Sperling hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen erbrütet. Gedankenstrich. Deine Altäre, Jehova der Heerscharen, mein König und mein Gott, das sind für mich die Lebensstätte. Das ist für mich das Nest. Das ist für mich der warme Schlag wie bei einer Taube. Da ist ein warmer Schlag, da ist die Heimat, da ist ein treuer Herr, der sich um die Taube kümmert. Da ist das Locken des Geistes, der diese Taube anlockt. Aber da ist auch der falsche Schlag, der andere Schwarm. Da sind die bösen Herren, die Götter und Herren dieser Weltzeit. Da ist die Welt und ihr Verderben. Ephraim ist wie eine einfältige, verlockte Taube geworden. Luther sagt, eine Taube, die nichts merken will. Da ist in unserer Zeit das Bemühen, mit einem andersartigen Evangelium, mit einem fremdartigen, dämonischen Evangelium, einen andersartigen, fremdartigen Jesus aufzubauen, in einem andersartigen, fremdartigen, dämonischen Geist, der behauptet, er sei der Geist Jesu Christi. Das sage nicht ich, das sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 11, Vers 4. Der falsche Schlag, der andere Schwarm, die bösen Herren, die Mächte dieser Weltzeit, die Herren der Finsternis. Wenn es viele Herren und Götter gibt, sagt Paulus, so ist doch für uns nur ein Herr und nur ein Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Aber wir sollten eines wissen, diese Taube ist im Netz Gottes unentrinnbar, schließlich und endlich doch eingefangen. Dazu noch aus Hosea 11, 10 bis 11, wo auf dieses Bild zurückgekommen wird. Sie werden Jehova nachwandeln, wie ein Löwe wird er brüllen, denn er wird brüllen und zitternd werden die Kinder herbeieilen vom Meere. Das heißt, von den Inseln und Ländern Europas. Wie Vögel werden sie zitternd herbeieilen aus Ägypten und wie Tauben aus dem Lande Assyrien. Und ich werde sie wieder in ihren Häusern wohnen lassen, spricht Jehova. Das ist ein wunderbares Wort für die Endzeit Israels, für die verlockte Taube, für die verirrte Taube Ephraim. Ich lief verirrt und war verblendet. Ich suchte dich und fand dich nicht. Ich hatte mich von dir gewendet und liebte das geschaffene Licht. Nun aber ist durch dich geschehen, dass ich dich hab ersehen. Hosea 10, Vers 10 bis 12. Ein weiteres Bild Gottes. Wir sehen in all diesen Worten, wie sehr sich Gott bemüht, uns durch seinen Heiligen Geist zu locken und zu unserem Herzen zu sprechen, damit uns irgendein Wort der Heimsuchung innerlich trifft. Hosea 10, 10 bis 12. Nach meiner Lust werde ich sie züchtigen, und Völker werden gegen sie versammelt werden, wenn ich sie an ihre beiden Sünden binden werde. Und Ephraim ist eine ans Joch gewöhnte junge Kuh, die zu drechen liebt. Und ich bin über die Schönheit ihres Halses hergefahren. Ich werde Ephraim einspannen, Juda soll pflügen, Jakob soll ecken. Sehet euch zur Gerechtigkeit, erntet der Güte gemäß, pflüget euch einen Neubruch, denn es ist Zeit, Jehova zu suchen, bis er komme und euch Gerechtigkeit regnen lasse. Das ist nun wirklich paradox. Eine junge Kuh, die ans Joch gewöhnt ist, die das Joch liebt und die sogar zu dressen liebt. Ich denke hier an die Kühe in den Bergen, auf den Almen, etwa das Allgäuer Vieh. Ich bin ja gerne einmal in den Bergen. Und da kann ich Ihnen nur sagen, diese jungen Kühe und diese jungen Ochsen, die sind noch die Freiheit gewöhnt. Und sie benehmen sich auf den Almen anders als die Kühe in den Ställen. Klüger, intelligenter, lebensfroher. Sie können noch springen. Ich denke hier an das Wort Gottes aus Malachi 4, 2 bis 3, wo von den gottesfürchtigen Juden der Endzeit gesagt wird, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln. Und ihr werdet ausziehen und hüpfen gleich den Mastkälbern. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden Asche sein unter euren Fußsohlen. An dem Tage, den ich machen werde, spricht Jehova der Heerscharen. Das müssen Sie einmal gesehen haben. Wenn diese Tiere explodieren vor Lebenslust und Freude und Kraft, nicht nur die Kühe, sondern auch die Gämsen, die jungen Gämsen sonderlich, oder die Steinböcke, die anderen Wildtiere. Da ist eine junge Kuh, die liebt das Joch in der Sklaverei der Sünde, in der Sklaverei des Verderbens und der Begierden, in der Mühsal und Sklaverei des Gesetzes. Sie liebt es zu dreschen. Und da müssen Sie wissen, was das bedeutete, wenn an einem Dreschgöbel eine Kuh den ganzen Tag herumgeführt wurde über das Getreide hinweg, immer denselben Kreis beschrieb, tausende und abertausende Mal in diesen Göbel eingespannt. Und wenn ein hartherziger Bauer war, dann durfte sie noch nicht einmal fressen, wie es das Gebot Gottes eigentlich befiehlt, dass man dem dreschenden Ochsen nicht das Maul verbinden soll. Und diese Kuh liebt es. Und auf der anderen Seite, da ist Gott. Der geht auf die Alm, der geht auf die Weide und der fährt der jungen Kuh über den Hals, über die Schönheit des Halses. Er liebkost dieses junge Tier. Und er sagt zu diesem Tier, warum liebst du zu dreschen? Warum liebst du das harte, unerbittliche Joch der Sünde und des Verderbens und der Begierden? Ich habe ein anderes Joch für dich. Und dieses andere Joch, das ist ein leichtes Joch. Es ist das Joch Jesu, von dem er selbst geredet hat in Matthäus 11, wo es heißt in Vers 28, kommet her zu mir, alle ihr Mühseligen, Unbeladenen, und ich werde euch Ruhe, Entspannung, Frieden geben. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Mit diesem Joch Jesu kann man einen Neubruch pflügen, etwas Neues im Leben des Geistes, wenn viele wüssten, wie leicht das Joch der Nachfolge Jesu ist, gemessen an dem schweren, harten, wundenbereitenden, unerbittlichen Joch der Sünde und des Verderbens. Denk ich, wie ich dich verlassen, wie ich häufte Schuld auf Schuld, so möchte ich vor Scham erblassen. Ob der Langmut und Geduld, womit du, o Gott, mich Armen hast getragen mit Erbarmen. Tausendmal sei dir, großer König, Dank dafür. Haben Sie es noch nie bemerkt, dass dieser Herr über die Schönheit Ihres Halses gefahren ist und Sie liebkost hat und Ihnen das sanfte, leichte Joch der Nachfolge angeboten hat? Ein letztes Wort. Es gibt noch mehr solche Bildworte in Hosea und Sie dürfen einmal zu Hause studieren und noch andere Worte finden. Gottes Wort ist ja lebendig und wir haben hierin wirklich ein Muster gesunder Worte, wie es uns Paulus empfiehlt. Hosea 12, Vers 2. Ephraim weidet sich an Wind und jagt dem Ostwinde nach. Den ganzen Tag mehrt es Lüge und Gewalttat. Der Ostwind Kadim ist ein trockener, heißer, scharfer Wind, der aus den Sandwüsten Arabiens kommt. Die Frühjahrsvegetation kann in wenigen Tagen durch diesen Ostwind des Gerichtes vertrocknen. Und er bringt häufig Heuschreckenschwärme mit sich, die alles grün abfressen, sodass alles verdorrt. Der Prediger sagt achtmal in seinem Büchlein, alles ist eitel und haschen nach Wind. Ephraim weidet sich an Wind, nicht auf grünen Auen, nicht an einem frischen Wasser, nicht dort, wo Gott Trost gibt im Tale des Todesschattens, wo der Herr einen gedeckten Tisch bereitet, einen gefüllten Kelch, der überströmt und wo er uns das Haupt mit dem Öl des Geistes salbt, sondern Ephraim weidet sich an Wind. Alles ist eitel und haschen nach Wind. Mit hängender Zunge jagt er dem Ostwind hinterher. So wie es heute der unerfüllte moderne Mensch tut, in all seinem neurotischen Nachjagen und nicht finden. Sie suchen, was sie nicht finden, in Ehre und Liebe und Glück und kehren belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Das tun leider heute auch die Kirchen. Mit hängender Zunge jagen sie allen modernistischen Parolen und Zeitproblemen hinterher und meinen, sie müssten sich damit auseinandersetzen. Bis dorthin, dass heute schon homosexuellen Trauungen geschehen in den Kirchen, wie in Köln und wie in anderen Städten des Ruhrgebiets und nicht geahndet werden von der Kirchenleitung. Man meint, sich allem widmen zu müssen, nur einem nicht, dem Wort des lebendigen Gottes und wirklicher Seelsorge. Das verkümmert immer mehr. Man jagt dem Ostwinde nach, dem Ostwinde, der nur alles vertrocknen und verderben kann. Das war auch die Wanderungsbewegung Ephraims. Wenn man dem Ostwinde nachjagt, wohin kommt man da? Nach Westen. Gen Ereph. Ereph, der Abend, ist der Westen, das Abendland. Und aus Ereph, dem hebräischen Wort für Abend, wurde Europa. Und deshalb gab es die Sage von der Prinzessin Europa, die auf dem Balstier nach Europa getragen wurde. Das ist die Wanderung der sogenannten verlorenen Stämme, 10 Stämme Israels, geführt von Ephraim. Der Herr möchte uns eine andere Weide geben, nicht die Weide des Windes. Epheser 4 sagt einmal der Apostel Paulus, wir sollten als Gemeinde der Endzeit heranreifen zur Einheit der Erkenntnis und des Glaubens des Sohnes Gottes, damit wir dann nicht mehr hin und her geworfen würden von jedem Wind der Lehre Und der Wind Ruach ist eben nicht nur der Wind, sondern ist auch zugleich der Geist. Es gibt dämonische Lehre in unseren Tagen, durch die auch die Gemeinde Jesu bedroht ist. Einer unserer Brüder sagt immer gerne, wenn wir ihn hinweisen auf die negativen Erscheinungen in unserer Gemeinde, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Das ist gewiss wahr. Aber was die Pforten der Hölle, die Mächte der Hölle nicht können, das können wir. Wir können die Gemeinde Gottes kaputt machen. Durch unsere eigene Schuld. Durch den Geisthauch und Wind dämonischer Lehre. Ephraim weidet sich an Wind und jagt dem Ostwinde nach. Der Herr bietet uns grüne Weite, frisches Wasser. Er bietet uns all das an, was im Psalm 23, dem Hirtenpsalm, geschrieben steht. Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier. Ach, wie lang, ach, lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir, Gottes Lamm. Mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden nichts sonst liebers werden. Ich möchte schließen mit einem Wort aus Hosea 10, Vers 1. Israel ist wie ein wuchernder Weinstock, der seine Frucht ansetzte, aber dann doch keine Frucht brachte. Ephraim ist geschlagen, ihre Wurzel ist verdorrt, sie werden keine Frucht bringen. Kapitel 9, Vers 16. Verheißungsvoller Fruchtansatz. Wir denken an die Frucht des Heiligen Geistes. Und dann doch keine Frucht, die Frucht, die Jesus an uns begehrt. Weil wir keine Wurzel in uns selbst haben. Weil wir nicht gewurzelt und gegründet sind in der Liebe. Wir möchten schließen. Ich schließe mit einem weiteren Liedervers. Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter Baum und lass mich Wurzel treiben. Verleihe, dass zu deinem Ruhm ich deines Gartens schöne Blum und Pflanze möge bleiben. Ein Lied von Paul Gerhardt. Amen.